Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Die Notenbanken pumpen beruhigendes Geld auf die hektischen Finanzmärkte. 48 Milliarden Euro zum Beispiel die Europäische Zentralbank. US-Präsident Bush verliert oder schickt einen ganz engen Berater. Karl Rove tritt Ende Monat zurück. Die Grünen der Schweiz wollen in den Bundesrat, aber nicht unter allen Umständen. Das Telekommunikationsunternehmen Sunrise hat den Umsatz gehalten, dabei aber allerdings weniger verdient. Und um 13 Uhr ein Jahr Waffenruhe im Libanon. Der Nahostexperte Michael Lüders über die anhaltenden Folgen des Kriegs vom letzten Sommer und die begründete Furcht vor neuer Gewalt. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Nicoletta Cimino.
Wegen der Turbulenzen an den Finanzmärkten haben die Notenbanken weltweit wieder Geld freigegeben. So hat die Europäische Zentralbank nochmals fast 48 Milliarden Euro in den Geldkreislauf gebracht. Zuvor hatte die japanische Notenbank in zwei Tranchen insgesamt 13,5 Milliarden Dollar freigegeben. All dies sind Reaktionen auf die Krise des amerikanischen Hypothekenmarkts, die sich weltweit auswirkt. Um die Abwärtsspirale zu bremsen, hatten einige Notenbanken bereits letzte Woche große Beträge ins Geldsystem gepumpt. Einer der engsten Berater von US-Präsident Bush, Karl Rove, hat seinen Rücktritt angekündigt. Wie Rove in einem Interview mit dem Wall Street Journal sagte, will er Ende August zurücktreten, es sei Zeit dafür. Karl Rove gilt als einer der einflussreichsten Berater des amerikanischen Präsidenten. Er stand ihm bereits zur Seite, als Bush noch Gouverneur war. Polens Regierungschef Jarosław Kaczynski hat vier Minister entlassen und somit das Ende seiner Koalition besiegelt, zwei Tage nachdem der Präsident Neuwahlen bekannt gegeben hatte. Die entlassenen Minister gehören entweder der streng katholischen Partei Liga polnischer Familien oder der populistischen Bauernpartei an. Kaczynski ersetzt sie alle durch Mitglieder der eigenen Partei Recht und Gerechtigkeit. Die Grüne Partei Schweiz will in den Bundesrat. Vertreter der Partei sagten vor den Medien, die Grünen seien reif dafür. Dieses Ziel wolle man aber nicht um jeden Preis erreichen. So sei ein Regieren zusammen mit der SVP nicht möglich, sagte beispielsweise Nationalrat Josef Lang. Die Wasserversorgung von Zwingen in Basel-Land ist mit Heizöl verschmutzt. Mit großer Wahrscheinlichkeit sind davon auch die Stadt Laufen und die Gemeinde Blauen betroffen. Der kantonale Krisenstab Basel-Land warnt die Bevölkerung der betroffenen Gebiete davor, das Trinkwasser zu benutzen. Auskünfte für die Bevölkerung erteilt die Hotline 061 765 20 10. Im Kanton Appenzell-Ausserrhoden könnte möglicherweise die Landsgemeinde wieder eingeführt werden. Ein überparteiliches Komitee hat eine entsprechende Initiative lanciert. Appenzell-Ausserrhoden hat die Landsgemeinde vor 10 Jahren abgeschafft. Das Telekommunikationsunternehmen Sunrise hat im ersten Halbjahr deutlich weniger verdient als noch vor Jahresfrist. Der Umsatz konnte gehalten werden. Allerdings war der Gewinn im ersten Halbjahr 2006 so hoch, weil die Swisscom Sunrise überhöhte Gebühren hatte zurückzahlen müssen. Zulegen konnte Sunrise bei der Mobiltelefonie. Die Zahl der Handyabonnenten stieg um fast 14%. Der frühere US-Notenbankchef Alan Greenspan wird Berater der Deutschen Bank. Der 81-jährige Greenspan gilt als einer der besten Finanzexperten weltweit. Er stand 18 Jahre an der Spitze der US-Notenbank. Letztes Jahr trat er von seinem Posten zurück. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch wirft den Konfliktparteien in Somalia zügellose Kriegsverbrechen vor. Beide Seiten, die Truppen der somalisch-äthiopischen Allianz und die islamistischen Aufständischen, seien verantwortlich für das massive Leiden der Zivilbevölkerung. Wohngebiete würden mit Raketen angegriffen. Die Rebellen hätten zudem Zivilbeamte der somalischen Übergangsregierung gezielt umgebracht. Die äthiopischen Truppen würden Spitäler plündern und Zivilisten ermorden, berichtet Human Rights Watch. In Guatemala ist den Behörden nach eigenen Angaben ein Schlag gegen die illegale Adoption gelungen. 46 Kinder, die in den USA hätten adoptiert werden sollen, seien aus einem Kinderheim in Sicherheit gebracht worden, teilte die Polizei mit. Die Kinder seien möglicherweise entführt oder zwangsweise von ihren Eltern getrennt worden. Die Behörden wurden auf das Heim aufmerksam, nachdem immer wieder Ausländer dort aufgetaucht seien und Kinder mitgenommen hätten.
Die Turbulenzen an den Finanzmärkten haben in den letzten Tagen weltweit Hektik und Nervosität ausgelöst und auch die Nationalbanken in vielen Ländern auf den Plan gerufen. Mit Finanzspritzen in Milliardenhöhe haben die Zentralbanken schon Ende letzter Woche damit begonnen, die Märkte zu stützen. Und auch heute schossen sie Geld ein, zuerst die japanische Nationalbank, dann erneut die Europäische Zentralbank, und zwar fast 48 Milliarden Euro. Mit diesen Finanzspritzen will man einen Liquiditätsengpass verhindern. Wirtschaftsredaktor Sigrist über die Beruhigungsspritzen von ganz oben und was sie bewirken.
Rund 200 Milliarden Euro hat die Europäische Zentralbank EZB bis jetzt in den Markt gepumpt. Über 6 Milliarden hat die japanische Notenbank heute Morgen eingeschossen und auch die Schweizerische Nationalbank SNB hat Gelder in Milliardenhöhe zur Verfügung gestellt, um die Lage zu beruhigen. Für diese Milliarden werden aber nicht etwa die Geldpressen angeworfen, neue Noten gedruckt. Manuel Ammann, Professor für Finanzen an der Universität St. Gallen.
Das funktioniert virtuell, indem sie den Geschäftsbanken Kredite geben. Und je mehr Kredite sie eben diesen Geschäftsbanken geben, desto mehr Geld kommt in Umlauf, desto mehr Liquidität steht diesen Banken zur Verfügung.
Diese Liquidität wurde Ende letzter Woche nötig, vor allem nachdem die französische Bank Paribas Fonds eingefroren hatte und die Unsicherheit aus den USA, aus der Krise des Hypothekarmarktes dort, definitiv auf Europa übergegriffen hatte. Jeder misstraute ab diesem Zeitpunkt jedem, die faulen Kredite können überall stecken, sie wurden globalisiert. Und in einer solchen Situation verhalten sich die Banken wie ein privater Anleger. Sie halten ihren Cash, ihre Liquidität zurück und warten mal ab, was weiter passiert. Das wiederum kann dazu führen, dass plötzlich einzelne Banken kurzfristig zu wenig Geld haben, dass sie schnell Aktien oder Obligationen verkaufen müssten. Eine Abwärtsspirale könnte in Gang kommen. Dies wurde verhindert, die Börsen halten sich gut. Ist also die Krise schon ausgestanden?
Ich glaube, rein jetzt wegen den Zentralbankeneingriffen zu sagen, damit ist die Krise überstanden, es ist erledigt, das kann man sicher nicht. Was man hingegen kann, ist sagen, dass sicher der Eingriff der Zentralbanken den Marktteilnehmern sicher wieder Vertrauen gegeben hat. Eben nicht zuletzt das Vertrauen, dass, sollte sich die Krise verschlimmern, die Zentralbanken reagieren werden.
Doch eine solche Reaktion lässt sich nicht x-mal wiederholen. Die Märkte, die Leute, die dort handeln, Risiken abwägen, Investitionen machen, diese Leute gewöhnen sich sozusagen daran, dass im Zweifelsfall eingegriffen wird. Und in diesem aktuellen Fall haben die Zentralbanken für den Professor aus St. Gallen ihr Pulver wohl eher zu früh verschossen.
Bei diesem Fall kann man sich jetzt tatsächlich fragen, ob sie nicht zu leichtfertig vielleicht bereits da den Märkten in Anführungszeichen geholfen haben.
Die Frage bleibt, die Zentralbanken schätzen die Lage aber offenbar anders ein. Und festzustellen ist immerhin, dass sie jetzt zum ersten Mal seit dem 11. September 2001 mit solchen Milliardenfinanzspritzen interveniert haben.
Im engeren Team von US-Präsident Bush lichten sich so Mitte der zweiten Amtszeit die Reihen, oder? Die Reihen werden gelichtet. Auf Ende Monat verlässt also Karl Rove den inneren Zirkel, vielleicht der engste und einflussreichste Berater von George Bush. Der Mann gilt als genial, aber skrupellos. Rudi Mede, Sie haben in Ihrer Zeit als USA-Korrespondent das Wirken des Karl Rove aus der Nähe betrachten können. Wer ist der viel gefürchtete Mann? Was sind seine Erfolge und Meriten?
Ja, Karl Rove war vor allem der Wahlkampfmanager von George Bush, der Stratege hinter seinem Erfolg, der Architekt von Bushs Erfolg, so hat sich Bush selbst ausgedrückt, 2004 bei seiner Wiederwahl. Und er hat eine neue Strategie entwickelt. Bisher hat es immer geheißen, man muss die Wechselmäler in der Mitte gewinnen, sie auf die Seite ziehen, auf die eigene Seite ziehen. Rove hat im Gegenteil die Rechte, religiöse Rechte ins Visier genommen, sie anvisiert im Wahlkampf, sie mobilisiert eine nicht risiko freie Strategie, aber er war damit erfolgreich und das ist wirklich eine große Leistung, die er da verbracht hat.
War er auch sowas wie George Bushs Mann fürs Grobe?
Er war auch eine schillernde Figur, ein Mann, der vor schmutzigen Tricks nicht zurückschreckte. Sein Name wird genannt zum Beispiel bei der Affäre um die Enttarnung einer CIA-Agentin aus Rache, um einen prominenten Kritiker von Bushs Irak-Politik mundtot zu machen. Sein Name wird auch genannt im Zusammenhang mit der Entlassung von unliebsamen Staatsanwälten, also von Staatsanwälten, die zu wenig auf der Bush-Linie waren. Rowes Einfluss ist hier nicht bewiesen, aber es riecht alles praktisch förmlich nach Karl Rove und mit ihm tritt sicher ein unheimlich mächtiger und einflussreicher und vielleicht müsste man unheimlich noch unterstreichen, ein wirklich einflussreicher Berater im Weißen Haus ab.
Sie haben es gesagt, er war unbestritten ein genialer Wahlkampfmanager. Wie groß ist oder war denn sein Einfluss auf das politische Handeln des Präsidenten?
Also Rove hat auch in der Innenpolitik die Fäden gezogen. Allerdings war das Team Rove Bush hier bei der Umsetzung der konservativen Agenda von Präsident Bush weniger erfolgreich. Rove Bush, sie konnten zwar die Steuersenkungen durchboxen, das war aus ihrer Sicht ein großer Erfolg, kombiniert allerdings damit dem Irakkrieg führt das zu riesigen Defiziten, was auch wieder Kritik, Anlass zur Kritik ist. Bush hat beim höchsten Gericht, bei der Zusammensetzung des höchsten Gerichts konservative Akzente gesetzt, aber er ist gescheitert bei der Privatisierung der Social Security, also der ganzen Rentenversicherung, der Altersvorsorge. Hier wollte er einen Teil der Guthaben an der Börse anlegen. Das ist völlig vom Tisch. Und er ist gescheitert beim Immigrationsgesetz, also beim Einwanderungsgesetz. Da war Rove Bush nicht erfolgreich. Und man muss sagen, eigentlich hat Bush nun auch innenpolitisch sein Kapital ausgegeben. Seine Arbeit war getan, das hat er selbst gesagt. Und das stimmt sicher auch. Und innenpolitisch ist die Bilanz ziemlich mager.
Jetzt hört Karl Rove auf, er müsse es um seine Familie willen tun, wird er zitiert. Was heißt das? Wird er rausgeworfen oder seilt er sich noch ab?
Ich glaube, er seilt sich ab. Seine Stärke, wie gesagt, war es, Wahlkämpfe zu führen. Und es gibt keinen weiteren Wahlkampf für George Bush. Seine Arbeit war getan. Innenpolitisch war nichts erfolgreich. Die große Frage ist wohl jetzt, ob Karl Rove sich von irgendeinem anderen republikanischen Kandidaten in seine Wahlkampfmaschine einspannen lässt. Das wäre dann zwar nicht vereinbar mit dem Ziel, sich vermehrt der Familie zu widmen, aber wahrscheinlich müssen wir diese Aussage auch nicht zum Nennwert nehmen.
Informationen und Einschätzungen von Rudi Mädel. Nach den Irrungen und Wirrungen rund um den ehemaligen Bundesanwalt Valentin Roschacher soll nun endlich Ruhe einkehren in die Bundesanwaltschaft. Der Neue soll es richten und die oberste Strafverfolgungsbehörde des Bundes wieder auf Vordermann bringen. Erwin Beyer, der neue Bundesanwalt, beginnt heute mit der Arbeit im prestigeträchtigen Amt. Die Erwartungen an ihn sind hoch. Monika Binotto.
Er sitzt ab heute auf einem heißen Stuhl, der neue Bundesanwalt Erwin Beyer. Sein Vorgänger räumte nach einem Hagel von Kritik vor einem Jahr sein Büro und Erwin Beyer betritt es in einem Moment, in dem sich die Bundesanwaltschaft neu ausrichten muss und die Organisation straffer und schlanker werden soll. Für Herausforderung ist gesorgt. Wichtig ist für Max Binder, SVP-Nationalrat und Mitglied der Geschäftsprüfungskommission, aber vor allem, dass der Neue auf seinem heißen Stuhl möglichst ruhig bleibt.
Ich glaube, das ist ein Amt, das nicht auf dem Marktplatz und nicht in der Öffentlichkeit geführt werden soll, sondern korrekt der Sache verpflichtet, still und bescheiden.
Manchen sind die vielen medialen Auftritte von Bundesanwalt Valentin Roschacher in schlechter Erinnerung. Ließ er sich doch beispielsweise schon vor Amtsantritt in der Schweizer Illustrierten ablichten und forderte ebenfalls vor Amtsantritt mehr Leute und mehr Geld. Erwin Beyer hat dagegen bereits angekündigt, er wolle nur dann reden, wenn es etwas zu sagen gebe. Für Politikerinnen und Politiker von links bis rechts eine vielversprechende Ankündigung. Nur mit Ruhe allein sind noch keine erfolgreichen Ermittlungen geführt. Erwin Beyer wird die Bundesanwaltschaft neu ausrichten müssen. Der Bundesrat hat letzten Monat beschlossen, die Arbeit der Bundesanwaltschaft stärker zu fokussieren. Es sollen nicht mehr alle Verfahren geführt werden, die geführt werden könnten, sondern schwerpunktmäßig Verfahren zur Bekämpfung von Terrorismus, von organisierter Kriminalität und neu stärker auch von Wirtschaftsdelikten. Grundlage für die Neuausrichtung ist der sogenannte Bericht Uster, ein Bericht, der vom SVP-Mann Max Binder ebenso begrüßt wird wie vom grünen Nationalrat Daniel Fischer.
Ich glaube, dass Herr Ustl die richtigen Schwerpunkte gesetzt hat. Über Details kann man diskutieren, aber ich glaube, es braucht diese Kernbereiche, auch Wirtschaftskriminalität, wo man schauen muss, dass wirklich Prozesse, die tatsächlich im Kernbereich des schweizerischen Gesamtinteresses stehen, von ihm gemacht werden.
Weniger Fälle, dafür mehr Erfolg, ist die Hoffnung. Lucretia Meyer-Schatz, CVP-Nationalrätin und Leiterin einer Subkommission der Geschäftsprüfungskommission, die sich mit der Kritik an Vorgänger Valentin Rorschacher beschäftigt, ist da weniger optimistisch. Die Ressourcen seien knapp, besonders wenn man mehr komplexe Wirtschaftsdelikte übernehmen müsste.
Die Befürchtung ist natürlich, dass gewisse Dossiers nicht mehr optimal verfolgt werden können. Und da erhoffe ich mir, dass er den notwendigen Druck ausübt, damit die richtigen Dossiers auch vervollständigt werden können.
Zusätzlich wird der neue Bundesanwalt vor dem Problem stehen, dass die Bundesanwaltschaft eher schrumpfen als wachsen soll. Noch ist nicht entschieden, wie der Bericht Uster umgesetzt wird. Erwin Behele wird mitreden können. Der grüne Nationalrat Daniel Fischer stellt aber schon heute fest,
wahrscheinlich braucht es mehr Effizienz, es braucht eine zielgerichtete Ausrichtung der ganzen Anlage und es braucht eine gewisse Standhaftigkeit. Ich beneide ihn nicht einfach um seinen Job.
Die Bundesanwaltschaft neu ausrichten, festlegen, welche Fälle verfolgt werden können und welche nicht und möglichst auch noch Erfolge vorweisen, da ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich auch Erwin Behler zum ersten Mal mit Kritik herumschlagen muss.
Eingeklemmt zwischen Swisscom und Cablecom, so ließe sich die Position von Sunrise umschreiben, der Nummer 2 auf dem Schweizer Telekommunikationsmarkt. Das Problem von Sunrise, die Marge wird in allen Geschäftsfeldern immer dünner. Die Einnahmen aus dem Mobilfunk müssen das Festnetz mitfinanzieren und im Festnetz diktiert die Swisscom nach wie vor die Preise wegen des Monopols auf dem letzten Kilometer bis zum Haus. Nun setzt der neue Sunrise-Chef Christoph Brandt auf eine neue Strategie, um das Unternehmen wieder auf Wachstum zu trimmen. Wirtschaftsredaktor Charles Liebherr.
Christoph Brandt baute für Swisscom das Internetgeschäft auf und war viele Jahre in erster Linie damit beschäftigt, Wachstum in einem neuen Markt zu garantieren. Jetzt sitzt er auf dem Chefsessel des größten Konkurrenten und muss sich damit beschäftigen, wie er neben der Swisscom überhaupt noch gewinnbringend geschäften kann. Diese Arbeit sei nicht einfach, bestätigt Christoph Brandt.
Die Situation in der Schweiz ist ein bisschen frustrierend für alle alternativen Anbieter. Wir sehen einen Markt, in dem die ehemalige Monopolistin im europäischen Vergleich einen unerhört hohen Marktanteil nach wie vor hat. Und das hat sicher maßgeblich auch damit zu tun, dass die ganze Regulation und die Liberalisierung in der Schweiz auf halbem Wege stecken geblieben ist.
Damit meint er den Kampf um die viel zitierte letzte Meile. Das neue Fernmeldegesetz hat das Monopol der Swisscom zwar abgeschafft, die Frage ist nun aber, zu welchem Preis Swisscom ihre Konkurrenz, also auch Sunrise, Zugang zum letzten Stück Kupferdraht bis zum Haus gewährt. Swisscom will für den Zugang 31 Franken, viel zu viel Geld, rechnet die Konkurrenz vor. Sie will nur die Hälfte bezahlen. Keine Überraschung also, dass sich die beiden bisher nicht handelseinig wurden. Den definitiven Preis festlegen muss wohl die Aufsichtsbehörde ComCom. Sunrise will nun aber nicht länger diesen endgültigen Entscheid abwarten, sondern Swisscom noch in diesem Jahr direkt angreifen, erklärt Christoph Brandt die neue Strategie.
Unser Ziel muss sein, dass wir aus eigener Kraft im Festnetzbereich dank der Entbündelung der letzten Meile, die aber jetzt konsequent umgesetzt werden muss, eben eine höhere Profitabilität erreichen können und den Kunden somit Teile dieser attraktiven Angebote und dieses Gewinns dann weitergeben können.
Sunrise will neue Kunden gewinnen im Bereich Festnetz. Das ist zwingend, wenn Sunrise nicht mehr länger dieses Geschäftsfeld nur dank den Einnahmen aus dem Mobilfunk am Leben erhalten will. Das ist das Hauptproblem von Sunrise. Weil die Margen und Gewinne auch im Mobilfunk immer kleiner werden, wird auch das Geschäft mit Festnetzanschlüssen immer unrentabler. Darum bleibt Sunrise nichts anderes übrig, als im Festnetz der Swisscom verstärkt Kunden streitig zu machen. Eine anspruchsvolle Strategie. Trotz Liberalisierung konnte die Swisscom in den letzten Jahren nämlich ihren Marktanteil dank Bluewin und Bluewin TV ausbauen. Bis 2010 will Sunrise nun investieren und technisch aufrüsten, sodass 80% der Schweizer Haushalte eine Alternative zu Swisscom erhalten. Einen anderen Weg sieht der junge Chef von Sunrise nicht. Die Zukunft von Sunrise sei davon abhängig, betont Christoph Brandt.
Wenn Sunrise keine Überlebenschance hat, dann hat überhaupt kein Telekommunikationsanbieter außer der Swisscom eine Überlebenschance und das würde heißen, zurück zur PTT. Das will niemand.
Damit schlägt Sunrise den gleichen Ton an wie das Bundesamt für Kommunikation. Das BAKOM stellte vor einer Woche bei einem Preisvergleich fest, dass der Wettbewerb auf dem Schweizer Telekom-Markt in den letzten Jahren stagnierte und schob die Prognose nach, dass erst die Liberalisierung der letzten Meile die Preise zum Sinken bringen könnte. Die Branche setzt also darauf, dass Sunrise dem Schweizer Telekom-Markt nun frische Morgenluft einhaucht.
$50 Milliarden wird der Iran dieses Jahr aus dem Ölgeschäft einnehmen. Und auch in früheren Jahren sprudelte das Ölgeld reichlich. Doch diese Milliarden kamen kaum je ärmeren Bevölkerungsschichten zugute. Unter anderem mit dem Versprechen, die Öleinnahmen gerechter zu verteilen, war vor 2 Jahren der radikal-konservative Mahmoud Ahmadinejad angetreten und er gewann die Wahlen überraschend. Doch statt einer gerechten Verteilung des immensen Ölreichtums kam es zu einer Benzinrationierung. Nun hat Ahmadinejad seinen Ölminister, einen ausgewiesenen Technokraten, entlassen. Der Präsident will damit noch einmal versuchen, die Kontrolle über das Ölgeld an sich zu reißen. Werner van Gent berichtet.
Es krachte schon länger im Gebälk der Regierung von Mahmoud Ahmadinejad. Seine vor knapp 2 Monaten eingeführte Benzinrationierung, eine galoppierende Inflation von mindestens 20% und eine stagnierende Wirtschaft haben die Popularität des Präsidenten stark eingeschränkt. Die gestrige Entlassung des Ölministers Qasem Waziri Hamanes zeigt, dass Ahmadinejad jetzt noch einmal versuchen will, das Steuer herumzureißen. Hamanei war nie sein Wunschkandidat gewesen. Das Parlament hatte aber auf ihn bestanden, weil Ahmadinejad-Kandidaten keinerlei Erfahrung im Ölgeschäft hatten. Genau das wollte der ehemals so populäre Bürgermeister Teherans damals aber erreichen. Leute, die nicht Teil der sogenannten Ölmafia seien, sollten den Reichtum gerechter verteilen, so Ahmadinejad. Im undurchsichtigen Machtgeflecht des iranischen Gottesstaates gelang es ihm aber nicht, das Parlament, das seine Regierung eigentlich unterstützen sollte, von dieser Idee zu überzeugen. Ein Technokrat sollte die Ölindustrie leiten. So bekam Qasem Waziri Hamaneh die Spitzenstelle. Zunächst blieb alles beim Alten. Mit großer Anstrengung gelang es der nationalen Ölindustrie, die vom OPEC-Kartell erlaubte Fördermenge von über 4 Millionen Fass Rohöl am Tag zu erreichen. Doch dem Technokraten Hamaneh war klar, dass dies auf kurz oder lang so nicht mehr funktionieren würde. Iran braucht dringend Investitionen von mindestens $100 Milliarden, um auch in Zukunft Zugriff auf seinen Ölreichtum zu haben. Aus dieser Einsicht heraus verordnete das Parlament anfangs des Jahres die Einstellung der Benzinsubventionen, die bis zur Hälfte der Öleinnahmen verschlungen. Weil das Land nicht über genügend Raffinerien verfügte, musste Benzin auf dem Weltmarkt eingekauft, in Iran aber billig an die Konsumenten weitergegeben werden. Dieses Geld sollte stattdessen in die Modernisierung der Ölindustrie gesteckt werden. Erneut war es dasselbe Parlament, das die Regierung gestellt hatte, das die Pläne Ahmadinejads durchkreuzte. Er wurde gezwungen, die sehr unpopuläre Benzinrationierung einzuführen. Die gerechte Verteilung der Öleinnahmen drohte zu einer Farce zu werden. Der Streit um die Kontrolle der Ölgelder geht tief. Die Islamische Republik könnte ohne die Milliarden aus dem Ölgeschäft keinen Tag weiter existieren. Die große Mehrheit der regierenden Mullahs fühlen sich deshalb vom populistischen Regierungsstil des Präsidenten bedroht. Der mächtigste Fürsprecher dieser Opposition ist der ehemalige Präsident Hashemi Rafsanjani, ein konservativer, aber auch ein Pragmatiker, der sich nun auch mit den Reformkräften im Lande vereinigt hat. Im Hinblick auf die Parlamentswahlen im kommenden März hat sich Rafsanjani für freie Wahlen ausgesprochen. Entgegen der bisher geltenden Regelung sollte der mächtige Wächterrat nicht mehr nach Belieben Kandidaten von den Wahlen ausschließen. Genau das wollen die Ultrakonservativen aus dem Umkreis von Mahmoud Ahmadinejad aber erreichen. Am Wochenende gab die Regierung bekannt, 4 Ultrakonservativen mit der Überwachung der Wahlen beauftragt zu haben.
Das war ein Bericht von Werner van Gent. Einen Laptop für $100 produzieren, das will eine amerikanische gemeinnützige Organisation bereits seit 2 Jahren. Damit soll für jedes Kind, auch in der dritten Welt, der Zugang zum Internet möglich sein. Was gut tönt, ist in der Umsetzung schwierig. Erst mussten zahlreiche technische und politische Hürden überwunden werden. Nun endlich ist der Kinderlaptop mit der Kurbel serienreif und die Massenproduktion des 100-Dollar-Kinderlaptops kann gestartet werden. Lucius Müller.
Der Graben zwischen den Ländern des Nordens und den Ländern des Südens werde bald noch größer. Dies aufgrund des rasanten technischen Fortschritts unserer Informationsgesellschaft. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, sollten Kinder in den armen Teilen der Welt die Möglichkeit haben, den Umgang mit dem Internet zu erlernen. Dies sei der Grundgedanke hinter dem Kinderlaptop, so der Chefentwickler Walter Bender vom Massachusetts Institute of Technology.
We have a very simple message and a simple mission, which is we think that children all around the world deserve the opportunity to have learning.
Die Entwicklung des Kinderlaptops stellte besondere Herausforderungen an die Ingenieure. So muss das Gerät extreme klimatische Bedingungen aushalten können. Es sollte so pannensicher sein wie nur möglich und vor allen Dingen stromunabhängig. Die Batterie des 100-Dollar-Laptop lässt sich darum per Drehkurbel und Dynamo, also von Hand, aufladen.
We had to build a laptop that's robust. We had to make a laptop that is extremely energy efficient.
Neben der Energieeffizienz war der niedrige Preis des Laptops das wichtigste Kriterium bei dessen Entwicklung. Nebst radikalen Vereinfachungen im Design waren dafür Bestellungen in Millionen Stückzahlen notwendig, um die Entwicklungskosten aufzufangen. Dieser Umstand hat den Start der eigentlichen Produktion immer wieder aufgehalten, denn viele potenzielle Großabnehmer wie Brasilien oder Nigeria haben lange mit ihren Bestellungen gezögert. Das Projekt ist dennoch nicht ganz unumstritten. Es sei ein zu sehr technologiegestützter Ansatz mit einer zu geringen Nachhaltigkeit. Dies sei die häufigste Kritik, die die Entwickler zu hören bekämen.
Why are you doing laptops instead of food? And then the other is, why are you doing laptops instead of books and schools and infrastructure?
Die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Start sind nun aber gegeben. Ein wichtiges Signal kam mit der neuerlichen Beteiligung des weltgrößten Herstellers von Computerchips, Intel. Die Firma wolle ihre Erfahrungen in das Projekt einbringen und gleichzeitig auch daraus lernen. Intel hat damit seine eigenen Interessen an diesem potenziell lukrativen neuen Markt in den Hintergrund gerückt und das Vertrauen der Abnehmerländer in den 100-Dollar-Laptop gestärkt. Wohl nicht zuletzt deswegen ist es der Organisation unendlich gelungen, eine genügend große Anzahl in Produktion geben zu können. Die ersten Kinderlaptops sollen noch im Oktober ausgeliefert werden. Die Initianten denken außerdem darüber nach, den Laptop noch vor Weihnachten auch in den Industrienationen zu verkaufen. Dort allerdings zum Preis von geschätzten 350 US-Dollar. Mit dieser Quersubvention würden die Geräte in den eigentlichen Bestimmungsländern noch günstiger und gelangten nach der Vision der Entwickler in noch mehr Kinderhände.